Herzlich willkommen zu Leben und Lassen, dem Podcast über Verlust, Trauer, Sterben und Tod. Wir ducken uns nicht weg, sondern schauen hin, klären auf, sprechen mit Fachleuten und holen diese Themen ins Leben, denn sie gehören einfach mit dazu. Wir sind Alexander Lategan und Katrin im Winkel. Präsentiert und unterstützt wird das Ganze vom Verein Forum Dunkelbund e.V. Ja, hallo, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Tod im Islam und um den Umgang mit dem Thema hier bei uns in Deutschland. Dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, Herrn Ismail Gunija. Ismail ist Islamwissenschaftler, war jahrelang Imam und Seelsorger. Er hat viele Jahre als Imam und Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt, Forensik, Hospiz, Krankenhaus und in der Gemeinde Praxiserfahrung sammeln können. Er hatte in seiner Gemeinde ebenfalls häufig mit dem Thema Tod zu tun. Hallo Ismail.
Hallo zusammen.
Ja, Ismail, stell dich doch erstmal gerne einmal vor.
Ja, sehr gerne. Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Ismail Gunija. Ich, wie schon gesagt, ich bin von Hause aus Islamwissenschaftler und habe Pädagogik studiert. Habe dann mehrere Jahre in einer Gemeinde als Imam, also als Gemeindevorstand gearbeitet und habe dann auch das Feld der Seelsorge für mich entdeckt. Und habe dann auch in den unterschiedlichen Bereichen, wie du gerade auch schon gesagt hattest, Praxiserfahrung sammeln können, was natürlich für mich nochmal ein neuer Impuls war, also nochmal eine neue Situation. Und sonst soweit erstmal. Ich glaube, vielleicht nochmal im Gespräch werden so ein paar Erfahrungen rauskommen, aber ich glaube, das reicht erstmal.
Ja, von mir auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist. Und die erste Frage, die mich interessiert, ist natürlich, was macht man als Imam überhaupt? Also ist das vergleichbar mit einem Pastor oder Pfarrer?
Ja, das ist eine gute Frage. Leider gibt es da nicht so die Antwort drauf. Also das ist schon sehr abhängig von der Gemeinde, wo man aktiv ist und natürlich auch von dem Umfeld, also auch im Hinblick auch auf länderübergreifend, weil viele Imame auch natürlich landübergreifend, also teilweise auch aus dem Ausland dann zu der Tätigkeit kommen. Also die klassische Imam-Tätigkeit hier in Deutschland ist zum einen erstmal ja die Organisation und Durchführung religiöser Handlungen innerhalb der Gemeinde. Dazu gehört zum Beispiel das Gebet oder gemeinschaftliche Aktivitäten wie Fastenbrechen und solche Sachen. Und darüber hinaus natürlich auch für die Gemeinde und für die Mitglieder in der Gemeinde einfach da zu sein. Also sei es dann auch Gespräche zu führen, auch wenn Krisensituationen sind, wird oftmals durch Gemeindemitglieder der Imam konsultiert und nach der Meinung gefragt. Und ja, das ist eigentlich so ein ganz buntes Sammelsurium. Und es wird einfach auch immer mehr. Also das ist auch nochmal, glaube ich, so eine Erkenntnis, weil heutzutage dann auch nochmal die Dialogarbeit dann ein ganz wichtiger Punkt ist, interreligiöse Arbeit. Und irgendwann sind es so viele Tätigkeiten, die, glaube ich, eine Person als dann nicht mehr gewährleisten kann. Und da setzt einfach auch meine Aktivität dann irgendwann später ein, wo ich dann gesagt habe, okay, Seelsorger und meine Imam-Tätigkeit voneinander zu trennen, weil das einfach irgendwann viel zu viel wurde.
Ja, also so wie du das jetzt erzählt hast, klingt das für mich so ein bisschen so wie, ja, eigentlich wie ein guter Freund, aber von der ganzen Gemeinde, oder? Also jemand, der zuhört, jemand, der irgendwie für alle da ist. Habe ich das richtig verstanden?
Im besten Fall auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kann natürlich jetzt nicht für, ich weiß nicht, in Deutschland, man spricht ja ungefähr von knapp 3000 Moscheegemeinden, die es in Deutschland geben soll, plus minus. Das ist natürlich auch nochmal ganz unterschiedlich und auch nochmal von der Person selbst abhängig und wie sie selber zu diesem Beruf gekommen ist, wie sie auch sozialisiert wurde, wie sie auch, ob sie Theologie studiert hat oder nicht, das ist auch nochmal ein Thema. Aber in der Regel wäre das eine gute Beschreibung, so fände ich das eigentlich ganz angenehm. Klappt nicht immer so, weil wir arbeiten ja auch mit Menschen und ihr wisst ja selber, der Mensch ist nicht immer so ganz einfach und es hat dann auch später dazu geführt, dass ich mich dann auch nochmal beruflich neu orientiert habe.
Aber man kann nicht mit jedem befreundet sein, möchtest du sagen.
So sieht's aus. Also gerade wenn es eine größere Gemeinde ist, weil das ist ja auch nochmal, also Mitglieder ist auch bei großen Gemeinden jetzt ungefähr 300-400 Mitglieder hat man ungefähr. Aber nichtsdestotrotz, also zentrale Handlungen, wie zum Beispiel das Freitagsgebet, das schwellt dann teilweise manchmal auch auf 2000 Menschen an oder 1000 Menschen. Also das ist dann manchmal, je nachdem, wie groß die Gemeinden sind. Und dann ist natürlich dann auch, kommen ganz unterschiedliche Menschen auf einen zu, auch mit unterschiedlichen Problemen. Auch später, als ich dann im Gefängnis als Knastimam, das wurde ja immer so nett als Knastimam bezeichnet, weil da noch damals war die Aufgabe von mir noch nicht so ganz klar. Bin ich Seelsorger, bin ich Imam, was bin ich denn da im Gefängnis? Und dann kommt man natürlich mit den dollsten Sachen in Verbindung und dann ist manchmal ein bisschen schwierig, immer der nette große Bruder zu sein. Das funktioniert manchmal nicht so.
Ja, ich hätte ja jetzt auch irgendwie 1000 Fragen, die mir einfallen könnten zum Thema Gefängnis und Seelsorge. Ist nur leider nicht Thema des Podcasts, deswegen quetsche ich dich da vielleicht nochmal zu einer anderen Gelegenheit aus. Was mich interessiert, ist natürlich, oder ob du schon ganz viele Menschen und auch Angehörige begleitet hast, die eben auf das Lebensende zugesteuert haben und natürlich auch dann ja den Tod, das Sterben und hinterher auch die Beisetzung. Ne? Wie sind da deine Erfahrungen bisher gewesen? Vor allem auch im Hinblick auf, gibt es einen Unterschied da als Imam oder als Seelsorger?
Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil natürlich die Fahne, mit der man unterwegs ist, bestimmt natürlich auch den Aufgabenkatalog, den man dann auch mitbringt. Und gerade in der Gemeindearbeit damals, auch als Imam, ist es dann erst in erster Linie erstmal darum, dass man bestimmte Rituale mit dem Betroffenen oder der Betroffenen mit den Angehörigen durchführt, dass man gemeinsame Gebete spricht, dass man auch Anleitung gibt für Sachen, die vielleicht in erster Linie vielleicht nicht direkt religiös sind, aber zum Beispiel hat man alles geklärt, möchte man vielleicht nochmal mit jemand ins Reine kommen, soll man jemand nochmal hinzufügen, weil das ist ein wichtiger Punkt auch aus muslimischer Perspektive, dass man nicht nur mit Gott ins Reine kommt, also bedeutet dann einfach, wie man so schön, glaube ich, im Deutschen sagt, seinen Frieden schließt, ja. Mhm. Weil oftmals ja natürlich auch dem Tod manchmal Krankheit oder auch ein Leidensweg davor geht, was natürlich auch immer mit Zweifel und Ärger und Wut auch manchmal verbunden ist. Aber also die Handlung zwischen den Menschen, also das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Insbesondere gibt es unterschiedliche theologische oder religiöse Aussagen dazu, insbesondere eine bekannte Überlieferung über den Propheten Mohammed, wo dann auch darauf hingewiesen wird, dass man dass man mit den Menschen ins Reine kommt. Also dass die Abrechnung zwischen den Menschen selber sogar noch vor der Abrechnung mit Gott steht. Also das bedeutet im Endeffekt, dass die seinen Frieden schließen und das Frieden suchen mit seinen Gegenüber ein ganz wichtiger Punkt ist. Und ich oft erlebt habe, dass das auch einen Sterbeprozess einfacher macht. Insbesondere wenn dieser Konflikt, wenn Meinungsverschiedenheit, wenn dieser Ärger einfach auch sehr nah ist, sei es familiär, sei es durch Geschwister, weil das einfach auch nochmal viele dazu bringt, sich dann auch in dieser Situation dann einfach auch zu ergeben.
Das heißt, gibt's dann auch noch, bist du da dann eher Seelsorger in dem Bereich wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist so ein bisschen schwierig zu trennen. Also aus meiner damaligen Perspektive, weil natürlich ist der Imam auch in irgendeiner Form, so wie wir es heutzutage, ich habe ja auch durch meine Ausbildung auch im christlichen Kontext gelernt, dass Seelsorge sich ja auch verändert hat. Also die Seelsorge vor 1000 Jahren in der christlichen Kirche ist etwas anderes als heutzutage oder so, wie sie verstanden wird. Und natürlich, also der Inhalt von Seelsorge, das bedeutet das Beistehen, das Zuhören, das Versuchen auch durch schwierige Lebenssituationen zu begleiten, ist natürlich auch eine Tätigkeit, die dem Imam aufliegt. Was der einzige Unterschied ist, dass man natürlich als Imam auch eine theologische oder eine religiöse Norm- und Wertevorstellung hat, die man auch vermittelt oder vermitteln möchte. Und das manchmal kann sich auch mit Seelsorge beißen. Deswegen ist es dann einfach, und die Erwartung auch von den Personen ist auch einfach nochmal eine andere. Ne? Also oftmals, wenn man dann als Imam, sagen wir mal, ins Krankenhaus kommt, wenn jemand im Sterben liegt, dann wird erstmal verlangt, auch vom Gegenüber, ich komme ja als Dienstleister, wenn man das so weit fassen möchte, und da geht man erstmal darauf ein, was möchte die Person denn? Ne? Und oftmals ist es dann auch, dass man sagt, ja, ich möchte gerne nochmal ein Gebet sprechen oder können Sie mir sagen, was muss ich jetzt machen? Oder die Angehörigen fragen, ja, was müssen wir jetzt machen? Welche Rituale gibt es? Also insbesondere, weil, da werden wir gleich bestimmt auch nochmal drauf eingehen. Also der Islam kennt natürlich viele Rituale, gerade im Hinblick auch auf Tod, Beerdigung. Da gibt es ganz viele Rituale und die sind natürlich erstmal auch durch den Imam abzuleisten oder anzuweisen. Deswegen ist es dann immer schwierig, zwischen diesen ganzen aktiven Parts, die man hat, dann als Seelsorger zu fungieren. Also das ist immer so ein bisschen ausloten und auch dann personenabhängig. Deswegen ist es manchmal besser, wenn man das voneinander trennt, ein Stück weit, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann muss man halt beides machen, ja.
Was ich jetzt auf jeden Fall schon mal verstanden habe, ist, dass, ich sag mal, dass irgendwie so ein ganzheitlicher Prozess ist, also dass du dann als Seelsorger irgendwie schon so ein bisschen mehr Aufgaben hattest als nur, oder beziehungsweise als Imam mehr Aufgaben hattest, als nur die Kirche zu vertreten, oder beziehungsweise eben den
die Gemeinde,
ja,
zum
die Beispiel. Die Gemeinde, ja. Genau. Aber wenn man jetzt sagen würde, wann fängt es an, dass quasi die Angehörigen sich bei dir gemeldet haben? Mhm. Und wie weit geht das? Also wie weit haben die Leute teilweise den Prozess mit dir gegangen? Wo hörte das irgendwann auf? Wie weit konntest du da gehen? Ich sag mal, was wäre so der Ablauf gewesen?
Ja, das ist schon sehr unterschiedlich. Also es kommt zum einen drauf an, wie sehr ist die betroffene Person oder Familie auch an einer Gemeinde angedockt. Also auch die, der Trugschluss, dass alle Muslime in Deutschland irgendwie sich in irgendeiner Form einer Gemeinde zugehörig fühlen oder angedockt sind, ist nicht der Fall. Also oftmals, natürlich, wenn das ein Mitglied aus der Gemeinde ist, dann ist das relativ schnell bekannt, weil oftmals, wenn ein Sterbeprozess ist oftmals auch mit einer Krankheit verbunden oder einem Leidensweg, sagen wir mal, im Krankenhaus oder im Hospiz. Und wenn es ein Gemeindemitglied war, dann wusste man da, oh, wo ist die Person XY? Die haben wir lange nicht gesehen. Ja, und dann setzt eigentlich sobald der Prozess ein, dann besucht man die Person, wenn es natürlich möglich ist. Unter Corona war das so ein bisschen schwierig, aber ja, dann besucht man die Person, also sogenannte Krankenbesuche, dann schaut man, kann man was für die Person tun, kann man vielleicht bestimmte Sachen vorbeibringen, die er jetzt oder die sie jetzt im Krankenhaus zum Beispiel nicht hat. Aber es gibt natürlich auch den 2 Uhr nachts Anruf in der Gemeinde oder damals, wenn man das entsprechende Nottelefon dann hatte von der Gemeinde. Und dann wurde gesagt, ja, also mein Vater liegt im Sterben, meine Mutter liegt im Sterben, mein Bruder wird die nächsten 3 Stunden nicht überleben, können Sie bitte kommen. Und wenn das dann damals möglich war, dann ist man natürlich dahin gefahren und hat dann praktisch die letzten Prozesse mitbegleitet. Das bedeutet dann auch, nochmal gesagt, was sind die religiösen Handhabungen, zum Beispiel, wie gesagt, das gemeinschaftliche Bittgebet, dann auch nochmal zu fragen, ob alles im Reinen ist, ob man vielleicht auch nochmal über was sprechen möchte, was einen belastet, um einfach da ein bisschen Frieden zu finden. Also das ist nochmal ein ganz unterschiedlicher Prozess gewesen.
Warst auch immer dann du als Imam derjenige, der dann später die Trauerfeier gemacht hat? Oder wie heißt es bei euch?
Die
Zeremonie, also ich weiß nicht, wie er das dann quasi nennt.
Ja, also das, eigentlich gibt es mehrere Aspekte, die dann einsetzen. Also wie gesagt, man spricht praktisch von der Zeit vor dem Versterben. Also da ist es in erster Linie da wichtig, der Person nochmal ja beizubringen, ne, um ja bestimmte Sachen abzuschließen, um Vergebung zu bitten, um bestimmte Sachen zu bitten, auch sich mit seinen Angehörigen abzusprechen, vielleicht dann auch seinen Blick vielleicht auf das Jenseits dann zu richten, weil das ist für manche auch ganz schwierig, irgendwie von dieser Welt loszulassen und zu schauen, wo geht's jetzt hin? Was ist jetzt wirklich wichtig? Das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Prozess des ja nicht wahrhaben, sondern einfach, dass wirklich der letzte Moment eingetreten ist. Und ja, und wenn dann die Person verstirbt, dann setzen eigentlich ganz viele Rituale ein. Und da versucht man natürlich auch als Imam die Angehörigen, wenn welche vorhanden sind. Ist auch nicht immer so. Also es gibt auch viele Menschen, die alleine versterben, so traurig wie es ist, aber die halt nicht Freunde, Familie um sich haben. Und da versucht man, wenn das vorhanden ist, die natürlich in diesen Prozess mit einzubinden. Das bedeutet, nach dem Versterben wird erstmal, wenn die Augen geschlossen, es wird nochmal ein Bittgebet gesprochen, es wird in der Regel auch dann ein Bestatter kontaktiert, und dann gibt man der Familie praktisch nochmal den Raum zu trauern, sich nochmal verabschieden auf ihre Form. Und dann kommt dann, wenn der Bestatter kommt, oftmals ist das ein Hand in Hand gehen mit dem entsprechenden Imam, dass dann eine Totenwaschung vollzogen wird, wo man sagt, dass es, wenn die Person das kann, dass sie das bei der vertrauten Person durchführt. Das bedeutet, dass die Tochter ihre Mutter wäscht, wenn sie dazu in der Lage ist, oder der Bruder seinen Bruder. Und da oftmals ist man als Imam daneben und leitet die Leute an. Also bedeutet, was muss man bei der Waschung machen? Wie mache ich das genau? Wann kommt das Wasser wo? Und dann werden ja die Leichname in weiße Tücher eingewickelt. Und auch nochmal, wie funktioniert das? Und auch nochmal, ja, das eigentlich praktisch, wenn das Gesicht bedeckt ist, dann ist es bedeckt. Also es wird nicht, also der Leichnam wird nicht nochmal ausgewickelt. Das bedeutet, das ist eigentlich die letzte Chance, nochmal den Körper zu berühren. Manche geben noch einen Kuss auf die Stirn oder irgendwas, ne? Oder versuchen dann nochmal irgendwie körperliche Nähe herzustellen. Genau, und dann wird die Person dann wirklich eingewickelt und dann geht es dann darum, sie dann meistens in eine Gemeinde, also zum Beispiel bei uns war das dann damals so, dass der Leichnam praktisch aus dem Krankenhaus in einen Waschraum gebracht wurde. Die Person wurde dort gewaschen, auch nochmal einen Raum kurz für Trauer und dann eigentlich in die Gemeinde gebracht, wo das Totengebet vollzogen wird, was auch nochmal ein hochemotionaler Part ist für viele. Und da ist meistens auch noch mal der Raum, ich spreche jetzt außerhalb der Corona-Situation, ne? Also genau, also unter Corona war das noch ein bisschen noch dramatischer, so auch, weil viele Sachen nicht möglich waren. Aber in der Gemeinde ist meistens noch mal die Möglichkeit, sich bei der Familie vorstellig zu werden, nochmal zu sagen, Beileid zu bekunden und genau. Und danach, nach dem Totengebet, wird eigentlich dann die Person, wenn sie in Deutschland beerdigt wird, dann auf den Friedhof gebracht oder wenn sie dann ins Ausland gebracht wird, dann zum Flughafen. Und meistens gibt es dann bei der Beerdigung auf dem Friedhof nochmal, neben der Zeremonie, die dort vollstatten wird, also die bestimmte Art, wie man den Leichnam ins Grab legt und Erde drauf gibt, auch meistens nochmal einige Worte gesprochen. Aber das ist auch ein bisschen abhängig von der Familie, ne? Also öffnet die Familie das für die Gemeinde, für alle Interessierten und Gewünschten, dass sie dann an dieser Beerdigungszeremonie noch teilnehmen, oder möchten sie das lieber im kleinen Kreis der Familie machen?
Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, die eigentliche Zeremonie, die auch von größerer Bedeutung ist, ist das Totengebet, wo dann der Körper auch nochmal quasi dran teilnimmt. Und das ist quasi so das große Event, wenn man so möchte, weil die komplette Gemeinde daran teilnehmen kann und natürlich, man sagt immer, geteiltes Heil, Leid ist halbes Leid. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein großer Trost sein kann, zu wissen, also wenn man einer Gemeinde angegliedert ist, zu wissen, dass da jetzt diese Menschen mit dabei sind und das in gewisser Weise mittragen, oder? Und auf dem Friedhof kann es dann auch nochmal ganz groß sein, muss aber nicht. Ist das untergegliedert oder ist das von der Bedeutung ebenbürtig?
Also es kommt auch immer darauf an, also das Problem ist gerade, wenn wir über auch Tod, Beerdigung, Zeremonien, gerade für im Hinblick auf Muslime sprechen, ist es immer ein bisschen schwierig zu sprechen, wie das gewertet wird. Weil wenn ich da muss ich immer ein bisschen trennen zwischen theologisch, ne, also der theologischen Perspektive, was gehört aus theologischer, islamischer Perspektive zu diesen Akten aus für viele Theologen und was gehört zum Beispiel zu kulturellen Eigenheiten, ja, und was gehört einfach zu persönlicher, also zu den persönlichen Nuancen. Also ganz klar, aus theologischer Sicht ist das Totengebet ein Anrecht, was jeder Muslim bekommen darf. Also es ist praktisch wie, es gibt so, sagen viele Theologen, es gibt einige Pflichten, die jeder Muslim, jede Muslima von ihrem Gegenüber erwarten kann. Wie zum Beispiel das Kranken besuchen, auch, dass man dem Personen, wenn er niest, zum Beispiel, dass man ihm alles Gute wünscht dabei und Genesung wünscht. Aber auch, dass man an einem Totengebet teilnimmt. Ist auch ein Anrecht, dass man einfordert, ist natürlich eine schwierige Perspektive aus dieser Sicht. Aber dafür ist meistens der Imam, dass er noch mal, weil meistens sind die Totengebete an klassischen Gebeten angegliedert, wenn es zeitlich möglich ist, um eine bestimmte Teilnehmerschaft zu generieren. Das bedeutet, dass genügend Menschen da sind. Insbesondere meistens werden nach dem Freitagsgebet werden oft ein Totengebet durchgeführt oder es gibt ja fünf tägliche Gebete, die vollzogen werden und viele oder einige machen das auch in der Gemeinde, in der Moscheegemeinde und da versucht man dann das Totengebet praktisch klassisch nach einem zentralen Gebet zu legen, damit genügend Menschen da sind. Das hat zwei Perspektiven. Aus theologischer Sicht sagt man, wenn drei Reihen hinter einer Verstorbenen beten, dann sind ihr alle Sünden vergeben. Das ist so ein Ausspruch. Hoffen wir mal, dass es so ist, ja. Aber es hat auch eine Perspektive, so ein Stück weit auch ein Wertschätzungsaspekt. Also ich würde das gar nicht auch so theologisch aufladen, sondern es ist einfach, glaube ich, für jeden Menschen schön, wenn ein Angehöriger stirbt, wenn einfach viele Menschen dort sind und diese Menschen, egal ob man ihn kennt oder nicht, so die letzte Ehre erweist, wie man so schön sagt.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch für einen Heilungsprozess oder für einen Prozess, wo man sagt, man akzeptiert, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr da ist, ist, glaube ich, kann das auch eine ganz, ganz heilende Wirkung haben. Deswegen versucht man auch als Imam, versucht, so viele Menschen wie möglich an diesen Prozess zu binden. Und wenn man sagt, jetzt die Beerdigung danach, also man muss halt auch trennen, ne? Also Lebenswirklichkeit der Muslime hier in Deutschland und halt eine klassische Beerdigung in einer Gesellschaft, die von Muslimen mehrheitlich gestellt wird. Also sagen wir mal, in Ländern, wo die Mehrheitsgesellschaft muslimisch sind, in Marokko oder in der Türkei oder sonst irgendwo, da gehören Prozesse einfach mit dazu. Die müssen nicht mal unbedingt theologisch sein, aber die sind einfach Teil der Kultur auch.
Mhm.
Und unter anderem zum Beispiel auch, dass meistens die Verstorbene dann zum Friedhof gebracht werden, auch durch sogenannte Trauerzüge, wenn das jetzt nicht weit weg ist, natürlich nicht durch die ganze Stadt, aber gerade wenn Menschen, die eine besondere Stellung auch in der Gesellschaft haben, dann wird das auch nochmal deutlich, welche Stellung sie haben. Dann zieht praktisch so ein Beerdigungszug zum Friedhof und dann dort wird dann beerdigt, alle sind dabei und schmeißen auch Erde auf den Leichnam und dann werden meistens noch ein paar Worte gesprochen. Das ist so in Deutschland meiner Erfahrung nach so immer so ein bisschen schwierig. Das ist wirklich dann noch davon abhängig, wie sind die Menschen sozialisiert, wie sind auch ihre persönlichen Vorlieben, weil viele mittlerweile, gerade auch Muslime und Muslima, die hier in Deutschland sozialisiert sind, zeigt sich eher, dass dieser Beerdigungsprozess ein sehr intimer Prozess für sie ist und oftmals jetzt nicht immer mit einer Gemeinde geteilt wird. Ja, muss nicht bei jedem zutreffen, aber es zeigt sich, dass da eher in kleinerem Rahmen dann bestattet wird, weil dann auch oft Emotionen dann nochmal hochkochen und man das vielleicht auch an Leute nicht preisgeben möchte, die man so nicht kennt. Also in, ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben, so aus meiner Sozialisation, also in Marokko oder in Tunesien wäre das undenkbar. Also dann wären die Leute, also wer möchte, der geht einfach mit dem Beerdigungszug und der ist dann auch bei der Beerdigung dabei. Also das ist jetzt, ja, also.
Also auch wenn ich jetzt quasi einfach Besucher in der Stadt unterwegs bin und ich sehe da plötzlich eine Prozession und dann schließe ich mich einfach an und kondoliere. Das wäre vollkommen in Ordnung. Also ich kenne das von der tunesischen Hochzeit, da gehen auch alle hin. Je nachdem, an welchem Tag man so gerade ist. Irgendwie, ich glaube, erster und zweiter darf man nicht, aber ab dann Feuer frei. Nimm dir ein Stück Kuchen, setz dich. Und so ist das dann bei Beisetzungen genauso?
Ja, also Ich wollte da noch ganz viel Schlaues sagen. Nee, aber es ist so. Aber wie gesagt, man merkt auch, wie gesagt, es gibt ja auch kulturelle Eigenarten, die sind mir auch als Imam fremd gewesen. Ich glaube, ich habe also immer wieder, wenn ich über dieses Thema spreche an unterschiedlichen Orten, muss ich auch sagen, dass ich auch selber als jemand, der sich eigentlich relativ gut auskennt, auch in den unterschiedlichen Kulturen, immer wieder Sachen erlebe, die mir auch fremd sind. Die sind meistens auch, unterliegen jetzt keiner theologischen Grundlage, sondern sind einfach kulturell gewachsene Sachen. Wie zum Beispiel ganz oft, wenn Menschen aus einem kurdischen Background versterben, da hatte ich auch mal so einen Fall, aus einer kurdisch-irakischen Familie, da sind halt Klageweiber ein zentrales Element in der Trauer. Mhm. Also die sind auch dabei und auch wenn jemand im Krankenhaus verstirbt, dann werden oftmals Klageweiber eingeladen, die dann für Geld dann den ganzen Betrieb da lahmlegen und praktisch dann dadurch symbolisieren, welche hohe Stellung diese Person dann innerhalb ihrer Community, ihrer Gesellschaft, ihrer Familie einnimmt. Aus theologischer Sicht ist das eine Sache, wo ich sage, ja, das ist mir fremd und ist auch eher, sagen wir mal so, bei vielen Theologen nicht so gerne gesehen, dass man so eine extreme Trauer nach außen trägt, weil das oftmals auch mit Verlust aller Kontrollelemente irgendwie zu tun hat. Mhm. Aber das sind halt kulturelle Eigenarten, da kommt man auch nicht gegen an, auch wenn man es wollen würde. Deswegen ist es einfach immer wieder spannend, je nachdem, was man für eine Gemeinde hat, wie homogen ist sie, wie viele unterschiedliche Menschen sind dort und dann begegnet man teilweise auch an Friedhöfen irren Sachen, wo man denkt, so, das hat man noch nie gesehen.
Ja, das glaube ich. Jetzt waren das ja schon sehr viele Rituale, so, die ich jetzt so rausgehört habe, die einfach total unterschiedlich sind, wahrscheinlich auch von Kulturgruppe zu Kulturgruppe so. Und dann habe ich mich jetzt gerade so gefragt, wenn ich jetzt quasi als Nicht-Muslim jemanden hätte, wo dürfte ich dabei sein? Also wo könnte ich dabei sein? Wäre es das Totengebet oder wäre es nur die Beisetzung oder wäre es quasi der Prozess davor, danach? Wann könnte ich quasi, ich sag mal, meinen gut deutschen Weg zum Grab quasi mitmachen? Also die normale Trauerfeier, die man so, ich sag mal, im Kopf hat.
Also ich hatte auch mehrmals in der Gemeinde, gerade wenn die Eltern von jemandem versterben, wo die Freunde und Freundinnen dann halt der Person dann einfach auch irgendwie Hilfestellung geben wollen oder wo sie schon so eng sind, dass es auch Familie ist. Also ganz oft nehmen die auch an dem Totengebet teil. Meistens aber auch, weil das einfach auch, das hat was auch mit einem rituellen Ablauf zu tun, den muss man kennen. Also vor jedem Totengebet sage ich auch nochmal, wie funktioniert das, weil da nicht jeder kann das immer, um allen klar zu machen, wie funktioniert das. Nichtsdestotrotz ist das für viele was Fremdes, deswegen bleiben die dann hinten im Gebetsraum stehen oder schauen sich das an und nehmen dann eher dann später bei der Beisetzung nochmal ein Part ein. In dem Sinne, dass sie mit am Grab sind, dass sie vielleicht auch die Hinterbliebenen trösten. Ne? Also das ist einfach, wir haben auch in der Gemeinde viele Familien gehabt, die wo die ganze Familie religiös sehr gemischt war, also wo eine christliche Mutter einen muslimischen Mann hatte und. Und da natürlich auch ganz viel unterschiedliche Vorstellungen aufeinander prallen. Und ein Beispiel, was ich zum Beispiel auch sehr beeindruckend fand, ich glaube 2020 war das, habe ich einen guten Freund verloren, der ist gestorben, er war auch in seinem Metier, also er war in der Antidiskriminierung und in der Deradikalisierungsarbeit sehr bekannt und ist gestorben in der Corona-Zeit mit Abstand, was auch nochmal ganz traurig war. Und bei dem bei der Beerdigung war zum Beispiel auch der Ministerpräsident Stamm hier aus NRW dabei. Also das fand ich zum Beispiel auch ein ganz ganz klasses Bild irgendwie, ne, dass man diesen Prozess der Beerdigung, die bei allen einfach gleich ist, ein Stück weit. Also die Person, wie auch immer, im Sarg oder eben ohne Sarg, sie kommt ins Grab. Und dieser Prozess ist bei allen gleich. Und das ist auch eine Form der Wertschätzung dann einfach, wenn man sagt, okay, diese Person kenne ich gut, egal woran sie geglaubt hat, an diesem Prozess möchte ich mich noch irgendwie beteiligen. Deswegen habe ich eigentlich immer wieder alle motiviert, irgendwie daran teilzunehmen, wenn die Familie das natürlich möchte. Das ist natürlich dann
klar
die Bedingung.
Ja, total spannend. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was vor dem Tod passiert und welche Rituale es gibt, was danach passiert. Aber was glaubt ein Muslim, was passiert für ihn oder sie danach? Also gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es das Paradies? Und kommt da jeder hin?
Ja, da sind wir in tief theologischen Fragen. Ja, also ich glaube, genauso heterogen wie die Muslime einfach sich hier auch in Deutschland zeigen, so heterogen sind auch die Vorstellungen. Ja? Also ganz klar, es gibt theologische Grundlagen, wo die bei allen relativ gleich sind, dass man sagt, okay, man strebt natürlich an im Leben, jemand zu sein, der was Gutes tut, der auch den Menschen was Gutes tut, der auch eine Verbindung zu Gott sucht. Und entsprechend so ist dann auch das Leben nach dem Tod. Ne? Auch insbesondere, wenn man sagt, okay, nach dem Tod gibt es erstmal eine Verweilsituation irgendwie auf irgendeine Form. Also das sind halt theologische Themen. Insbesondere wird es dann schwierig, auch wenn solche Themen angerissen werden wie Selbstmord. Also das ist ja auch, Suizid ist halt immer wieder ein schwieriges Thema, auch in meiner Tätigkeit gewesen als Imam, wo ich dann zum Beispiel sehr, sehr, sehr froh war, wenn ich nur als Seelsorger kam, weil dann einfach diese theologische Einschätzung der Situation mir gar nicht obliegt, sondern einfach nur die Trauerbegleitung. Aber nichtsdestotrotz, also das ist natürlich, das sind Themen, die Leute umtreiben und die sind meistens auch nicht so einfach zu beantworten. Also ich finde, das ist auch ein Indikator, glaube ich, für Menschen, die nicht so viel Erfahrung mit Muslimen und auch mit Imamen haben, dass man sagt, Theologie ist nie einfach. Also es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt da immer ganz viel dazwischen. Und ein guter Theologe, ein guter Imam hat immer eine bisschen längere Antwort. Also kurze Antworten sind immer schlecht, weil kurze Antworten immer oftmals auch verletzende Aspekte mittragen. Also gerade im Hinblick auf Tod, Trauer. Deswegen ist es immer, ja, ist ein schwieriges Thema. Also ist wirklich so, dass man sagen kann, man hat auch als Imam nicht immer eine Antwort. Also sagen wir es mal so.
Würde ja auch quasi bei so kurzen Beantwortungen, gerade wenn man Ja oder Nein sagt, bedeuten, dass man ja wüsste, was passiert. Und ich denke mal, auch das ist ja in egal welcher Religion so, dass man das ja eigentlich quasi nie sagen kann. Also so, dass auch das eint, glaube ich, alle Religionen, dass man daran glaubt, aber dass es ja glücklicherweise alles nicht zu beweisen ist, weil ansonsten würden sich ja alle gegenseitig, ja.
Irgendwas, genau. Ja, und also ich finde das total reizvoll, dass es eben nicht um das Wissen geht, sondern um das Glauben und dass da einfach noch so ein bisschen Luft ist für die eigene Interpretation und den eigenen Glauben tatsächlich dann auch an die Geschichte. Sehr, sehr spannend ist denn, ist der Tod an sich und das Sterben im Islam oder vielleicht in muslimisch geprägten Gemeinden eher ein Tabu? Also wenn ich mir das jetzt so hier in so einer, ich sag mal, christlich sozialisierten deutschen Großstadt anschaue, ist der Tod ein Tabu und das Sterben auch schon. Ne? Das wird schön weit weggeschafft. Die Friedhöfe sind auch irgendwie weit ausgegliedert. Da ist noch eine fette Mauer drumherum, das sieht keiner. Und auch Leichenwagen haben meist irgendwie verdunkelte Scheiben. Ne? Man sieht es nicht. Und wie geht man im Islam in der Regel damit um, nach deiner Erfahrung?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil das auch wieder per se jetzt ich einfach keine direkte Antwort darauf geben kann. Also de facto in Mehrheitsgesellschaften, die sich ganz klar muslimisch definieren, da ist der Tod, also allein schon durch das Öffentliche, durch Totengebete, durch die Prozession, durch Verköstigungen. Also zum Beispiel kann ich sagen, in Nordafrika, also in Marokko zum Beispiel, wenn jemand verstirbt, die Nachbarn, Angehörigen, jeder kommt vorbei, bringt was zu essen vorbei, dass die Familie sich nicht mit Kochen irgendwie rumplagen muss, weil es natürlich auch eine emotional schwere Zeit ist. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man das Haus ganz voll hat. Ne? Man möchte eigentlich trauern, aber das ganze Haus ist immer voll. Ist auch nicht immer so ganz einfach und findet auch nicht jeder so gut. Aber es gehört einfach mit dazu. Also Tod ist auf jeden Fall immer ein präsente Angelegenheit, weil sie einfach auch in vielen Texten, also zum Beispiel der Koran ist ja ein zentraler Text für Muslime, aus denen immer wieder gelesen und zitiert wird. Und da wird auch Tod immer wieder thematisiert. Und ich zum Beispiel habe als meine Tätigkeit als Imam, ich habe oftmals auch, wenn das gepasst hat und ich keine andere Möglichkeit habe, ich habe meinen Sohn auch mit auf den Friedhof mitgenommen. Also dann haben die Kinder einfach hinten im Hintergrund gespielt und im Vordergrund wurde jemand beerdigt. Natürlich, Kinder sollen jetzt nicht über die Gräber springen oder irgendwas, aber es ist einfach ein Stück weit ein bisschen Normalität. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als man so ein zentrales Thema wie Tod einfach so brutal ausgrenzt. Also ich finde es, also ich nehme auch extra das Wort brutal, weil das einfach nichts mehr Natürliches hat. Und das fördert auch Ängste. Und auch wenn ich mit meinem Sohn zum Beispiel, meine Tochter ist noch zu klein dafür, aber mein Sohn zum Beispiel auch, wenn wir uns darüber unterhalten, dass Opa, Oma ja irgendwie auch schon sehr alt sind und ne, dass es auch mal sein kann, dass sie irgendwann nicht mehr da sind. Also dass er das auch versteht und nicht auf einmal irgendwie abrupt mit einer Situation konfrontiert wird oder überfordert wird. Deswegen war es für mich immer wichtig, da ein Stück weit eine Stück weit Heranführung zu geben. Und das habe ich auch in der Gemeinde so gemacht und findet nicht jeder gut, das muss man auch dazu sagen, aber ich finde es wichtig, dass man sich als Mensch einfach auch mit diesem Thema auseinandersetzt, weil wie gesagt, man kann das nicht steuern und es kommt meistens immer sehr abrupt und dann auch meistens immer traurig. Und also wie gesagt, aus muslimischer Perspektive ist das schon ein zentrales Thema. Aber was man natürlich auch merkt, dass Menschen, die Muslime und Muslimas, die hier sozialisiert sind in Europa, dass sie natürlich auch durch ihre Sozialisation, also das ist einfach auch man nimmt auch bestimmte Eigenarten an. Und oftmals merke ich auch, dass dieses Thema Tod auch einfach etwas ist, was mittlerweile auch ein bisschen fremd ist. Ne? Also wenn jemand auch keine Gemeindezugang hat, also ne, das kann man ja halten, wie man möchte. Man ist vielleicht nicht in der Gemeinde angegliedert, man sieht diese Rituale nicht, man hat vielleicht auch, Gott sei Dank, nur gesunde Menschen in der Familie. Also das ist dann auch für solche Personen, egal ob sie muslimisch oder nicht sind, ist dann einfach was Traumatisierendes. Und dann wird das meistens auch so ja ein Stück weit tabuisiert. Aber ja.
Ja, also ich muss sagen, du sprichst mir ja da aus der Seele. Ich glaube, Alex, da kann ich für dich mitsprechen, weil deswegen machen wir ja diesen Podcast, weil weil wir es eben mehr ins Leben holen möchten und weil diese Tabuisierung und auch das Wegschieben von Leid und Trauer und Tod tatsächlich ja brutal trifft es schon ganz gut. Und wenn du sagst, selbst Kinder irgendwie kommen mit auf die Beisetzung und werden herangeführt, finde ich das absolut bewundernswert. Und ich hätte mir jetzt im Nachgang gewünscht, dass diese Vermischung der Kulturen vielleicht ein bisschen andersherum stattgefunden hätte. Und ich möchte nicht sagen, dass ich mir jetzt regelmäßig Prozessionszüge mit Särgen in der Dortmunder Innenstadt wünsche, aber ich wünsche mir zumindest, dass es ein bisschen enttabuisierter wird. Und fände ich gut.
Du hattest jetzt auch nochmal das Thema Kinder gerade aufgegriffen. Ich finde das nochmal ein ganz spannendes Thema, jetzt einfach nur nochmal auf die Kinder anzusprechen, habt ihr auch nochmal eine besondere Handhabe, ich sag mal, wenn, ich sag mal, die Oma stirbt, dass ihr mit den Kindern nochmal anders umgeht? Nehmt ihr die, also hast du mit als Imam die Kinder in der Familie quasi betreut oder nochmal einzeln oder gibt es da Gruppen oder ich sag mal, wie wird das quasi da gemacht? Weil ich, also ich habe das Gefühl, dass ihr da sehr, sehr wachsam für seid und deswegen, ob es da eine Differenzierung quasi gibt.
Also es kommt ja auch erstmal auf das Alter des Kindes an und wie gesagt, ist halt auch keine Schablone. Also jeder Imam hält das ja auch ein bisschen ein Stück weit anders. Aber ganz klar, wenn die Kinder schon so alt sind, dass sie verstehen, dass die Oma jetzt nicht mehr da ist, dann werden die auch, also dann sind die meistens auch mit. Weil man trifft sich meistens, also wenn jemand verstirbt, oftmals hier in Deutschland, dann kommt man in die Wohnung, in die Familie und drückt sein Beileid aus und oftmals sind dort ganz viele Kinder. Und oftmals wurde dann auch mal gesagt, ja, schick die Kinder raus. Und das sind, wo ich dann auch gesagt habe, nee, lass die hier. Die sollen sehen, was hier passiert. Sie sollen, weil ich glaube, für Menschen, aber das gilt auch für alle Bereiche, wenn jemand etwas nicht kennt, dann hat er Angst davor. Und diese Angst kann ganz schnell in Wut, in Aggression, in Ablehnung umschlagen. Das sieht man ja auch in vielen anderen Bereichen. Und ich finde, gerade für Kinder ist es wichtig, diesen Prozess einfach ja kennenzulernen. Weil ihnen wird das immer wieder begegnen. Aber dass man sagt, okay, per se werden Kinder da anders behandelt, eher nicht. Was, wie gesagt, sein kann, dass halt durch große Familien, die besonders viele Kinder haben, dass dann halt auch oft Kinder mit bei den zentralen Elementen irgendwie teilnehmen. Also dass man extra die Kinder zu Hause lässt, das kenne ich so nicht. Mag es sein, dass es das gibt, aber bei mir eher nicht.
War einfach nur eine absolut offen gestellte Frage so. Also weil ich mir halt irgendwie auch hätte vorstellen können, dass ihr sagt, ja, ich sag mal, die Kinder eine zentrale Rolle haben oder in irgendeiner Form da besonders nochmal irgendwie, weil ich sag mal auch, dass Kinder im Hintergrund spielen dürfen, dass du da so offen zu bist, das finde ich eine schöne Sache einfach nur, weil es ja auch wirklich so ist, sie hatten ihre Oma die ganze Zeit im Leben und wenn ihre Lebensrealität gerade halt spielen ist, dann ist das so, ne? Das muss man halt manchmal so sehen. Klar gibt es manchmal Riten und Regeln, an die man sich zu halten hat, aber das geht natürlich bis zu einem gewissen Grad.
Ja. Ja, aber das ist ja wie in vielen Bereichen. Also ich finde gerade, also wie gesagt, wir als oder damals die Gemeinde, in der ich aktiv war, ist jetzt auch nicht vergleichbar mit anderen Gemeinden. Also es gibt auch viele Gemeinden, wo zum Beispiel auch im Gemeindeleben Kinder, ja, wie soll ich sagen, nicht den Platz bekommen, sich da auszuleben. Also zum Beispiel das Schönste für ein Kind ist doch ein Riesenraum mit einem Teppich, wo der von vorne nach hinten laufen kann und Purzelbäume und sonst irgendwas. Also das ist doch der Irrsinn. Also das ist der Hammer. So, und natürlich gibt es Gemeinden, wo vielleicht der Imam, sagen wir mal, ja, eine etwas andere Einstellung zu der Sache hat und dann eher das so irgendwie, Kinder müssen hinsetzen, nicht rumschreien hier, das ist ein heiliger Ort, das, ne, also hier sind Gebete, da totaler, also aus meiner Perspektive natürlich, das ist meine subjektive Perspektive, ist ein totaler Irrsinn. Es gibt einen Satz im Arabischen, der sagt, jede Moschee, in denen kein Kindergelache ist, ist eine tote Gemeinde. Also jede Gemeinde, die nicht ein Kinderlachen hat, ist eine tote Gemeinde. Und also so verfahre ich oder habe ich mit allen Seiten Bereichen verfahren, also auch dann auch beim Tod. Und ich bin persönlich da gut mitgefahren, wie die anderen. Da müsste man auch nochmal die Gemeinde fragen, wie die da mitgefahren ist. Aber für mich war das in Ordnung und ich sehe auch bei ganz vielen anderen Kollegen und Kolleginnen irgendwie, die in Gemeinden aktiv sind, dass sie da ja auch den gleichen Ansatz fahren mittlerweile.
Ich finde, also gerade das mit dem Kinderlachen in einem Gotteshaus finde ich total schön und würde mir generell Kinderlachen mehr und überall wünschen. Aber es gibt natürlich, wenn wir mal bei Kindern bleiben, auch das traurige Thema, dass einfach Kinder viel zu früh aus dem Leben gerissen werden. Wobei ich sagen muss, Kinder werden immer viel zu früh aus dem Leben gerissen. Und gibt es da noch einen besonderen Umgang im Islam mit oder ist es egal, wie alt ein Mensch ist, wenn er verstirbt?
Ja, also ab einem gewissen Alter natürlich, man sagt, wenn es gibt Kinder, wenn sie zum Beispiel, wenn sie totgeboren sind, dann schaut man, wie alt sind die Kinder, gibt's bedarf es da wirklich einer Beerdigung oder eines Totengebets, dann ist das nicht verpflichtend, sondern dann entscheidet das die Familie. Aber in der Regel, wenn ein Kind stirbt, egal wie alt, hat es den gleichen Anrecht auf eine Beerdigung, auf das Totengebet. Aber natürlich gibt's da, ich will das gar nicht werten, also auch wenn eine Oma stirbt oder eine Mutter stirbt, die vielleicht schon 80 ist und ganz viel gelebt hat, dann ist es auch traurig. Aber natürlich, wenn eine Familie da ist, die ein 10-jähriges Kind zum Beispiel verliert, tragen da ganz oft noch ganz starke Emotionen und auch Hilflosigkeit, wie es in anderen Situationen nicht so oft ist. Also ist meine subjektive Wahrnehmung aus dieser Situation. Und da bedarf es einfach auch noch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl. Insbesondere auch, wenn man dann später am Grab dann vielleicht, wenn der Leichnam ins Grab gelegt wird und man schüttet dort Erde drauf, in der Regel gibt man dann ja noch mal so einen kurzen, ja, man spricht noch mal einige Worte und da versucht man einfach vielleicht auch noch mal ein bisschen sensibler zu sein als klassische Sätze, die sonst immer oft fallen. Also ich finde sowieso, das gehört auch mit zur Gemeindeprofessionalisierung im muslimischen Kontext, dass man da auch ein bisschen versucht, bestimmte Texte auch ein bisschen zielgerichteter zu verwenden. Also ein Beispiel jetzt, gerade wenn da eine trauernde Familie am Grab steht, die ein kleines Kind verloren hat, dann spricht man nicht jetzt einfach darüber, ja, man soll Geduld haben und Tod gehört ja dazu. Also da gehört es einfach auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil man merkt, dass vielleicht auch die Worte, die man an dem Grab dort spricht, auch prägend sein können, auch in der späteren Verarbeitung. Deswegen begrüße ich das, dass ganz viele Imame mittlerweile auch Professionalisierung erfahren, auch im Hinblick auf Kommunikation und auch auf die situationsgebundene Gespräche. Also wie gesagt, ich würde das jetzt nicht per se in Abrede stellen, dass viele das können, aber ist wie in jedem Job auch. Also wenn man 20 Beerdigungen in der Woche hat, ja, das ist jetzt ein bisschen viel, aber sagen wir mal, man hat 20 Beerdigungen in der Woche, irgendwann stumpft man auch ein Stück weit ab. Und dann muss man einfach auch immer wieder sich da wieder klar machen, ne, was passiert hier eigentlich? Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Deswegen finde ich diese Tätigkeit auch als Imam, obwohl ich sie jetzt nicht mehr ausübe, einfach auch eine Tätigkeit, die ganz viel Kompetenz mitbringen muss, aber auch ganz viel Feingefühl. Und da muss man einfach sagen, das ist nicht immer so einfach. Also da ist noch Luft nach oben bei manchen.
Ja. Ist mir jetzt gerade so aufgefallen oder eingefallen, als du das Thema am Grab nochmal aufgenommen hast. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen so ein Bestatterthema. aus unserer ersten Folge hast du ja kennengelernt, Katrin, dass ich bis jetzt eine muslimische Bestattung begleitet habe. Mhm. Und da war es so, dass die Gemeinde das Grab zugeschaufelt hat. Ist das immer so? Ist das, ich sag mal, theologisch immer so Pflicht oder kann das auch ganz normal der Friedhofsgärtner machen? Wie ist das?
Also in der Regel ist meistens immer so, wenn der Leichnam ins Grab gelegt wird, dann meistens die ersten Angehörigen, also wenn die dazu in der Lage sind, legen sie meistens den Leichnam selber ins Grab und die nächsten Angehörigen schmeißen etwas Erde, weil meistens in diesem ein muslimisches Grab wird meistens noch mit so Schrägbrettern bestückt. Das bedeutet, dass die Erde nicht direkt auf diesen Leichnam fällt, sondern auf diese Bretter und das Gesicht oder der Kopf, je nachdem, wie die Leiche, in welchem Zustand die Leiche ist, wird dann auch Richtung Gebetsrichtung, also Richtung Mekka ausgerichtet. Aber nichtsdestotrotz, also das Beerdigen oder das Schmeißen der Erde machen meistens die ersten, also die nächsten Angehörigen und so weiter. Und normalerweise in der Regel, aber da können auch nochmal kulturelle Eigenarten auch nochmal reinspielen, da gibt's jetzt keine klare Regel zu, nimmt jeder einmal einen Spaten und schippt. ne, etwas Erde rein. Und am Ende, wenn dann alle durch sind und meistens die Angehörigen auch total fertig mit den Nerven sind, dann kommt meistens dann der Friedhofswärter oder der Bagger und macht dann die restliche Erde, ja. Aber das ist auch nochmal, wie gesagt, das ist auch nochmal abhängig von den Personen und der Personengruppe, die dort bestattet. Also ich habe auch mal eine Beerdigung gehabt bei einer libanesischen Familie, so kennt ja dieses Clan, diese Clan-Familien, das ist ja in aller Munde und das, die gehörten auch zu so einer Clan-Struktur, wo dann, ich glaube, 250 Angehörige waren, also total irre. Ja, und jeder. Also da gab es auch eine Hierarchie. Also die Nächsten, dann die der Bruder, dann die Neffen und also die haben das aber unter sich geregelt. Das ist nicht meine Aufgabe, dann auch am Grab irgendwie das zu machen, weil das ist für mich auch nicht klar erkennbar, wer gehört zur Familie oder ne, wer spielt da eine Rolle oder wer nicht. Meistens für mich ist es dann erst, wenn das Grab dann geschlossen ist, dass man dann eine Rede macht und versucht nochmal ja die Eigenarten der Person auch nochmal hervorzuheben und auch nochmal die Angehörigen oder die Teilnehmer der Beerdigung einfach auch nochmal ja daran zu erinnern, dass das einfach ein Teil des Lebens ist, ja.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das dann vom Ablauf her gänzlich andersherum als hier bei christlichen Beisetzungen, weil da wird ja erst geredet und dann in die Erde gebracht und ja, jeder packt nochmal irgendwie Blütenblätter oder Erde mit dazu und dann geht's runter vom Friedhof ab zum Leichenschmaus. Ne? Also bloß dann nichts mehr damit zu tun haben und wie dann die letzte Erde draufkommt, das guckt man sich ein paar Tage später an, ob die Gärtner das hübsch gemacht haben. Und dann ist das im Islam jetzt gänzlich umgekehrt. Ne? Also erst wird quasi in die Erde verbracht, Erde draufgeschüttet und dann gibt's nochmal die Rede.
Ja, weil die Rede in erster Linie zielt ja nicht auf die Person ab, sondern auf die Angehörigen, die sich dort an der Beerdigung befinden. Also eigentlich im Islam sagt man, jeder Mensch, kann ich das gut übersetzen, also solange der Mensch am Leben ist, in der Zeit obliegt ihm alle Chancen. So, ne? Also er kann selber bestimmen, möchte er Gott näher kommen oder nicht, möchte er macht er das so oder so? Also das ist seine eigene freie Entscheidung. Und mit dem Tod endet dieser Prozess. Also das bedeutet, weil Muslime auch oftmals das Leben als eine Art, ja, Prüfung würde ich nicht so nennen, aber einfach als notwendige Element sehen, was dann halt später über das Jenseits entscheidet. Also praktisch das, was man hier pflanzt, erntet man dann im Jenseits. Und mit dem Tod endet dieser Prozess. Und wer dann einfach am Ende noch davon profitiert, ist einfach die Angehörigen. Die Angehörigen, die damit klarkommen müssen, die vielleicht die Eltern, die Kinder, die diesen Trauer verarbeiten müssen, Freunde, die aus diesen Umständen, wie diese Person gestorben ist oder dass sie diese Person gestorben ist, dass sie daraus auch nochmal ihre Lehren ziehen. Also es ist eigentlich eher an die Personenschaft gerichtet. Deswegen unterscheiden sich auch diese Grabreden immer ganz extrem. Also da gibt's auch keine klare Vorgabe, was da gesagt werden muss oder irgendwas. Das entscheidet dann praktisch der Imam oder derjenige, der dort am Grab dann die Rede hält. Und umso, ja, also wie gesagt, es gibt da auch nochmal kulturell bestimmt Besonderheiten, dass dann vielleicht der Vater nochmal spricht oder irgendwas. Aber das sind dann Sachen, die sind dann halt so, wie sind, also da habe ich dann, das entzieht sich meistens auch meiner Kenntnis dann irgendwie, was dann da noch läuft, ja.
Ja. Und jetzt mal angenommen, die Zeremonie ist vorbei und ich sag mal, alle sind nach Hause gegangen und vielleicht ein, zwei, fünf Tage später, vielleicht auch eine Woche später, möchte ich als Nachbar Unterstützung geben. Wie ist mir das möglich? Darf ich das? Soll ich das? Oder soll lieber nicht über den Tod geredet werden? Wie ist das?
Ja, also ich glaube, das kommt auch noch mal auf die Person einfach an. Ne? Also per se wäre ich immer ein Befechter dafür. Also natürlich, ne, das, also ich glaube allein schon, dass man diese Wertschätzung gibt, dass man sagt, dass man hinkommt und dass man sagt, hör mal, es tut mir wirklich leid für dich. Wenn du was brauchst, dann melde dich bitte. Also ich glaube, diese Geste ist übergreifend. Also da das ja. unterliegt keiner religiösen irgendwie Prägung, sondern das ist einfach eine Form der Wertschätzung. Und wie gesagt, das kommt dann einfach auf den Menschen drauf an, ob der dann ja bereit ist, dann einfach zu sagen, ja, komm rein, lass uns einen Kaffee trinken oder komm zum Essen oder bleib einfach ein bisschen. Oder er sagt, hör mal, danke dir, aber lass uns einfach mal vielleicht noch mal eine Woche, ich melde mich in der Woche oder so. Also das auch nochmal, also da habe ich auch ja. alles erlebt. Insbesondere auch ganz oft wird dann auch gefragt, ja, wäre das okay für Sie, wenn Sie vielleicht noch mal einige Wochen später zu uns in die Familie kommen und wir noch mal gemeinsam reden? Das wäre auch für, das war für mich auch in Ordnung. Ich bin dann auch in die Familien gegangen, aber das gehört dann nicht mehr zu diesem Prozess der Beerdigung, des Sterbens, sondern das ist mhm. einfach dann einfach Hilfe der Menschen oder der Unterstützung der Menschen in schwierigen Situationen. Also da wäre dann auch zum Beispiel auch nochmal ne, diese Ebene Seelsorger, Imam, da müsste man auch nochmal schauen, ne, mit welcher Fahne komme ich da einfach. Ne?
Und das wäre dann quasi auch wieder eher so der, ich sag mal, die Rolle Freund der Gemeinde. Und weniger was quasi irgendwie Pflicht ist. Und dann, wenn es gebraucht wird, wärst du dann als Imam oder als Seelsorger da. Und aber ansonsten, also so wie die Familie das dann im Endeffekt dann braucht.
Ja, genau. Oder wenn es halt Menschen sind, die nicht aus der Gemeinde sind. Also wie gesagt, ich hatte im Durchschnitt kann man sagen, wirklich, also wenn man in einem Monat 20 Beerdigungen hatte, dann kann man schon sagen, dass fast die Hälfte von Menschen die Beerdigung waren, die nicht der Gemeinde zugehörig sind. Ne? Also das ist dann auch nochmal und dann obliegt es auch so ein bisschen der Person, weil ich will da auch nicht übergriffig werden, weil die haben einfach in dieser Situation diese Hilfe gebraucht. Auch ich werte das auch gar nicht, wie spirituell die Menschen sind. Es sind auch viele Menschen dabei, für die Religion auch im Alltag gar keine Rolle spielt, auch wenn sie sich selber vielleicht als muslimisch definieren, aber sie einfach auch nochmal eine ganz andere Vorstellung von Spiritualität haben, wie ich vielleicht zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, in dieser Situation haben sie diese konkrete Hilfe gebraucht, die ich dann als Imam da leisten konnte. Und wenn danach nochmal Gespräche gewünscht sind oder so, dann dafür ist natürlich auch die Möglichkeit da, dann den Kontakt zu suchen. Aber das ist dann auch schwierig aus meiner Perspektive, weil natürlich bin ich in erster Linie erstmal, also damals jedenfalls, für meine Gemeinde verantwortlich. Und dann ist natürlich, ne, wer zählt sich dazu, wer möchte da hinkommen, da sind die Türen immer offen. Ich glaube, das ist ja auch so im christlichen Kontext, dass die Gemeinden Türen immer offen sind. Aber nichtsdestotrotz leben wir ja mittlerweile, ich wohne in Wuppertal, damals habe ich in einer anderen Stadt in NRW als Imam gearbeitet, auch eine große Stadt. Also auch die städtische Zusammensetzung ist jetzt nicht wie auf dem Dorf irgendwo in Bayern oder so, wo weiß nicht, 50.000 Menschen, wo jeder irgendwie jeden kennt. Es gibt einen Bäcker irgendwie und man klopft da einfach mal an Türen, sondern da ist man einfach auch ein Stück weit davon abhängig, wie kommen die Menschen zu einem selber? Was brauchen die Menschen und womit wenden die sich an mich? Also es gibt ja auch Themen, wo vielleicht, muss ja nicht unbedingt so sein, aber es ist vielleicht auch Themen, mit denen man nicht mit dem Imam sprechen möchte. Also das ist ja auch der Person überlassen. Vielleicht geht es da auch um Themen, die er aus seiner Perspektive, sie aus ihrer Perspektive einfach nicht mit mir besprechen möchte, welcher Grund auch immer. Und deswegen waren dann einfach eher so im Nachgang die Möglichkeit, wenn Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich bitte. Aber dass ich da konkret dann nochmal nachgefasst habe, das habe ich meistens nicht. Ne?
Und wie ist das davor? Also ich bin ja ehrenamtlich als Sterbebegleiterin unterwegs und das interessiert mich natürlich, wie das bei euch gehandhabt wird. Gibt es Sterbebegleitung im Islam? Oder also ist das religiös verankert? Gibt es da etwas oder ist das kulturell irgendwo verankert? Und gibt es Bedarf? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe vielleicht mal jemanden, den ich begleite und der hat muslimischen Glauben, wie geh ich damit um?
Ja, also so eine institutionalisierte.
Wort.
Genau, sehr gut, danke. genau, Struktur für Sterbebegleitung, wie auch bei Seelsorge im muslimischen Kontext, gibt es nicht. Mhm. Oder gibt es noch nicht. Ja. In der Regel wird es oftmals durch Familie oder Familienangehörige oder in dem Fall vielleicht auch dem Imam oder Verantwortliche in der Gemeinde abgedeckt. Aber nichtsdestotrotz ist das auch ein Stück weit von der Familie abhängig. Also ich habe ja schon gesagt, dass Familienstrukturen sich auch ändern. Also auch wenn man damals vielleicht bei der ersten Generation, bei vielen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, vielleicht noch so ähnliche Familienstrukturen gesehen hat wie in den Herkunftsländern, hat sich das ja natürlich auch schon verändert. Also auch viele Menschen in meinem beruflichen Kontext jetzt, wo ich jetzt unterwegs bin, ist auch immer wieder das Thema mit Betreuung der Eltern in Pflegeeinrichtungen. Das wäre für viele aus der ersten Generation, unabhängig jetzt, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber das wäre ein Tabuthema gewesen. Da hat man gesagt, nee, die Mama pflege ich auf jeden Fall zu Hause. Egal, ob ich es schaffe oder nicht. Frage ist, ob es, ne, also auch nochmal so dahingestellt, ob es so gut ist oder nicht. Aber es ist oftmals so gemacht worden, weil man es so von zu Hause aus kennt. Aber die Familienstrukturen haben sich ja auch schon geändert. Also ich kann am besten Fall aus meiner Familie sagen, wir sind über mehrere Länder verstreut. Und auch viele junge Leute, die ich zum Beispiel auch in der Gemeinde kennengelernt habe, die zum Beispiel studieren, die studieren in München, dann finden sie da einen guten Job, dann bleiben sie da. Der andere Bruder arbeitet vielleicht woanders. Also, dass diese Familienstrukturen noch vorherrschen, die sowas dann auffangen können, gerade so eine Sterbebegleitung, ist manchmal vielleicht bei manchen gar nicht mehr gegeben, dass die Familie da helfen kann. Deswegen würde ich da ganz klar sagen, ja, da ist ein Bedarf. Aber natürlich muss sich das auch an den Lebensrealitäten dann auch anpassen. Also ein Beispiel ist mal, ich bin mal zu einem Vortrag eingeladen worden, auch zu dem Thema Ehrenamt, wie kann man das fördern? Insbesondere, weil man sieht, gerade in vielen muslimischen Gemeinden gibt es fast 99% Ehrenamt. Wie kann man das vielleicht auch nochmal, das ist ja auch nochmal ein Impuls, den man vielleicht auch nochmal in die Mehrheitsgesellschaft tragen könnte. Da bin ich mal zu einem Vortrag eingeladen worden und den fanden die auch super und alles war super. Und am Ende war die Moderatorin ganz froh und dann hat sie gesagt, ja, wissen Sie was, ich bin für Sie extra, ich habe noch ein Geschenk für Sie. Ich sagte, ja, das hätten Sie ja nicht machen müssen, das ist ja super nett von Ihnen. Ja, und dann, ich bin extra in eine andere Stadt gefahren, in den besten Weinladen und ich habe mir den besten Rotwein rausgesucht. Und dann ist man auch so ein bisschen hin und her gerissen. Dann sagt man, oh, das ist ja super, also auch diese Wertschätzung, das ist total klasse. Aber das zeigt natürlich auch, dass diese Person mit muslimischer Lebensrealität überhaupt gar keine Erfahrung hat. Ich mache das nicht mal als Vorwurf, aber das will ich noch mal so zeigen. Also muslimische Realitäten kennen. Das bedeutet jetzt nicht, dass es keine Muslime gibt, die trinken. Ne? Also das will ich jetzt gar nicht sagen.
Ja, aber, und noch ein Schweineschnitzel dazu.
Aber das zeigt einfach auch so, wie lasse ich mich auf die Zielgruppe ein. So, ne? Und ich glaube, gerade auch bei so einer Trauerbegleitung, da gehört es einfach auch dazu, ein bisschen zu schauen, wie trauern die Menschen, auch welche kulturellen Besonderheiten gibt es. Und da kann man oftmals auch, wenn ich sage, okay, als Imam kann man da vielleicht auch einige religiöse Aspekte vermitteln, kennen wir ganz viele kulturelle Besonderheiten. Ich habe ja gerade eben von den Klageweibern gesprochen, so im Hinblick auf Trauerbegleitung. Also das hätte ich damals, bevor ich das nicht gesehen habe, war mir sowas total fremd. Ich kannte das Wort Klageweiber überhaupt nicht. Ich fand das auch total schräg. Also ich finde es bis heute schräg, dieses Wort. aber das zeigt einfach ganz klar, dass es da total viele Unterschiede gibt. Und meine beste Variante war irgendwie immer zu fragen, wie läuft das denn bei euch? Also, ne, also einfach auch als Wertschätzung irgendwie zu fragen, so immer, bevor ich was falsch mache, wie läuft's denn bei euch? Und das zeigt einfach auch so ein Stück weit Wertschätzung, aber man weiß, okay, die andere Person lässt sich auf mich ein, sie macht sich Gedanken. Ohne Wertung erstmal, ich muss ja nicht alles gut finden, was da läuft und ich muss das auch nicht alles richtig finden, aber es ist halt so, wie es ist bei der Person. Und ich glaube, so Trauerbegleitung lebt einfach auch davon, zu wissen, wie die Person gegenüber trauern möchte und was sie braucht. Ne? Mhm. Und ich glaube, das kann man nur erfahren, wenn man fragt. Also ich bin da eigentlich immer ein Mensch von offenen Worten gewesen. Muss jetzt auch nicht immer jeder schön finden, aber für mich war es einfach besser, einfach zu fragen, irgendwie, was brauchst du jetzt?
Ja. Ne?
Und wenn er sagt, ja, ich brauche dies oder das, kann man ja auch klar entscheiden, kann ich das leisten oder nicht? Also es gibt ja auch Grenzen, sowohl emotional als auch von seiner Tätigkeit. Was kann ich da leisten? Und dann muss man auch selber entscheiden, was kann ich da einbringen?
Ja.
Genau, ja.
Okay, also das finde ich ist so ein ganz schönes Abschlussplädoyer, ne? Dass es irgendwie natürlich ganz, ganz viele Unterschiede gibt zwischen den Ritualen und der Kultur, wie sie hier in der, wie man so schön sagt, Mehrheitsgesellschaft gelebt wird und auch dem, was andere Kulturen und Glaubens- und Religionsrichtungen mitbringen. Und was eint, ist einfach, dass wir alle irgendwann sterben, dass wir da alle den mehr oder weniger harten Weg hin haben und dass es hilft, egal ob man damit irgendwie schon Berührungspunkte hatte oder ob das ganz fremd ist, dass man viel reden muss und dass man viel fragen darf und dass Wertschätzung und Anerkennung der Bedürfnisse des Gegenübers einfach im Fokus stehen müssen, ne? Wenn ich das so zusammenfasse, oder?
Ja, und ich glaube auch, ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn man auch mit Menschen zu tun hat, die andere Lebensformen haben, die andere Glaubensvorstellungen haben, ist Entspanntheit ein ganz wichtiger Faktor. Also ich finde, wir sind heutzutage total unentspannt. Man dramatisiert das total. Ich habe letztens auch noch mal, also ich gucke mir deswegen auch keine Talkshows und sowas mehr an, weil das einfach für mich, es ist anstrengend für mich. Es ist anstrengend, aufgeregt zu sein. Also ich finde, wie gesagt, ich habe ja auch in meinem Alltag und auch früher in meinen Tätigkeiten immer wieder mit Situationen zu tun gehabt, wo ich dann denke, so, boah, das muss man nicht haben. Aber wenn man da einfach sagt, so okay, das macht der Gegenüber selber, das muss er selber mit sich aushandeln, das ist dann auch einfach auch ein bisschen, ja, man ist da einfach entspannter. Und ich glaube, das ist auch auch für die Zukunft, für uns, für unsere bunte Gesellschaft irgendwie echt ganz wichtig, echt entspannt mit anders sein irgendwie umzugehen. Dann wird es auch entspannter für einen selbst.
Ja. Das finde ich schön.
Und zum Thema entspannt haben wir bei uns im Studio ja auch schon versucht, diese Entspanntheit so ein bisschen mit reinzubringen mit unseren Sofas. Und also erstmal einmal noch einen kurzen Einwurf von meiner Seite aus. Ich habe mich gerade so ein bisschen ertappt gefühlt, als du gesagt hast mit dem Wein. Und also nicht, dass ich, glaube ich, Wein oder Schweinefleisch oder sowas dir jetzt schenken würde, aber ich habe gerade schon im Gespräch gemerkt, dass ich schon eine christlich geprägtes Wording so habe. Und ich manchmal gar nicht wusste, wie ich das jetzt ausdrücken soll und mich da manchmal auch so ein bisschen so ertappt gefühlt habe und dachte so, warum weißt denn du das jetzt nicht? Aber auf der anderen Seite muss ich auch tatsächlich sagen, dass mir das auch nicht peinlich ist, sondern ich finde das irgendwie cool, dass du die Antworten so offen beantwortet hast und da wollte ich einfach Danke sagen. Und ich glaube, dass viele Leute, die unseren Podcast jetzt heute gehört haben, da ganz, ganz viele Insights bekommen haben, die sie wahrscheinlich so noch nie gehört haben und das ist eine riesentolle Sache.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich heute mit euch hier auf den entspannten Couch sitzen durfte. Und ich finde auch, also gerade in so einer entspannten Runde lässt sich ja auch gut plaudern. Und ich komme auch immer wieder gerne wieder. Also,
ach, da kommen wir gerne auch nochmal drauf zurück.
Sehr gerne.
Ein paar Fragen sind noch offen geblieben.
Definitiv. Ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich noch eine Stunde füllen. Aber eine Frage ist noch offen geblieben. Und zwar die Frage, die wir jedem Gast stellen. Ganz persönlich, du kannst auch relativ kurz darauf antworten. Was glaubst du passiert nach dem Tod?
Ja, das ist schon echt eine persönliche Frage. Also ich hoffe, dass ich für die guten Sachen, die ich in diesem Leben geleistet habe, eine Anerkennung bekomme und dass ich für die Fehler, die ich in meinem Leben begangen habe und auch vielleicht Sachen, die nicht so gut waren, auch dass ich dafür eine Verzeihung bekomme, sei es von den Menschen selber oder von Gott selber. Aber ich stelle mir vor, dass es besser wird. Also ich glaube, ich komme an einen Ort, der besser ist.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Damit sind wir für heute am Ende angelangt. Und mir bleibt zu sagen, für all die da draußen, die uns gerade hören, bei all den schweren Themen, die wir heute hatten, vergesst das Leben nicht. Und alle Informationen zu Ismael, zu dieser Folge, findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt den Podcast gern bei Facebook oder Instagram abonnieren, auf den Podcast-Plattformen bewerten und euren Freunden natürlich weiterempfehlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung.
Bye.